Ja, wir sind wieder soweit. Wollen wir das Vorsetzung machen? Das geht weiter im 1. Petrusbrief. Heute am Vormittag ist Bruder Rudolf noch da. Wird noch ein Thema. Und dann um 15 Uhr wollen wir uns treffen. Und hier in diesem Raum eine Gebetsgemeinschaft und sich vorbereiten, Reo Klinik gehen. Und abends um 19.30 Uhr, da haben wir einen Missionsabend. Da könnt ihr mehr hören von den Diensten und einiges auch sehen und hören. Morgen am Mittwoch, 14. Ich wollte ein bisschen weitergehen. Die Beiträge werden weitergebracht. Das geht weiter um den 1. Petrusbrief. Da kommt Bernhard Müller. Und er bleibt hier bis Freitag Vormittag. Freitagabends haben wir dann eine Gebetsgemeinschaft, so hier auch in diesem Raum. Am Samstag wollen schon einige abends nach Hause gehen. Da haben wir das anders gemacht. Vormittag am Samstag wird ein Gottesdienst sein. Das war eingeplant für den Abend, aber weil einige fahren schon am Samstag nach Hause, wir machen das Vormittag um 10 Uhr. Bibelarbeit. Dann gehen wir weiter mit 1. Petrusbrief. Und Nachmittag am Samstag wollen wir dann gehen wieder in die Stadt rein und zum Reha-Klinik, auf den Straßeinsatz, etwas mehr Zeit nehmen, die Botschaft weiterzubringen. Dazu wollen wir auch beten dann. Und am Sonntag, wie auch angeplant, Vormittag und Nachmittag dann wieder Gottesdienst sein. Am Montag noch kommen auch Vormittag und Nachmittag erster Brief und Dienstag, Vormittag, dann haben wir den Abschlussgottesdienst. Geht es nach Hause. Die Zeit geht sehr schnell. Deswegen wollen wir uns jetzt vorbereiten, das Wort Gottes aufzunehmen. Dazu wollen wir auch aufstehen, um Segen Gottes beten. Lieber Herr Jesus, wir sind so dankbar, dass wir aus Gnade dein Eigentum geworden sind. Wir sind so dankbar, dass du, lieber Herr Jesus, auf Golgatha gegangen bist, dass du unsere alle Sündenlast auf sich genommen hast, dass du uns freigesprochen hast, reingewaschen hast durch dein Blut. Danke sei dir. Und ich bitte deine Gnade und deine Hilfe. Hilfe uns, dir treu, gehorsam nachfolgen. Hilf uns, für dich da zu sein. Wir haben so viel schon gehört von deinem Wort. Und ich bitte um deine Gnade und deine Hilfe. Du siehst ein jedes Herz. Hilfe jedem persönlich. Du siehst und kennst die Sorgen. Und hilfe, das loswerden, das zu dir bringen, dass Friede, Liebe, deine Ruhe können in unseren Herzen da sein. Und dass wir ganz klar und deutlich wissen, wohin geht unser Weg. Und unser Weg möchte so gut sein, dass unser Weg soll nach oben gehen, für die himmlische Heimat, welche du vorbereitet hast. Du hast auch gesagt, in meinem Vaterhaus sind viele Wohnungen. Ach, wie gut, wie schön. Und hilf auch, bereit sein, dahin zu gehen. Geh du voran, erhör uns Gebet. Du kannst auch Bruder Rudolf auch Kraft und Gesundheit, Weisheit geben, dein Wort auch weitergeben. Amen.
Was der Herr uns befiehlt. Praxis und Theorie. Die Theorie, die Theorie, man stellt sie fest und predigt sie, man spricht sie aus in wunderschönen, in hohen und erhabenen Tönen. Sie ist bekannt in jedem Haus. Doch ach, wie sieht die Praxis aus? Die Theorie, man schwört darauf und gibt der Welt ein Rätsel auf. Man spricht von Glauben und Vertrauen und möchte doch auf Menschen bauen. Jedoch die Bibel sagt, verflucht, wer Hilfe bei den Menschen sucht. Man sagt zum Beispiel bei den Kranken, sie sollten fröhlich sein und danken. Doch kommt das Leid an uns persönlich, so ist es gar nicht ungewöhnlich. Man tut es wie Elia auch und legt sich unter Ginsters Strauch. Dem Armen sagt man, du bist reich in Christo Jesu und zugleich weiß man nicht schöne Bibelstellen von Gold und Silber zu erzählen. Doch in der Praxis, wie ich sehe, verschlossen bleibt das Portemonnaie. Auch kann man schön die Demut lernen und heimlich noch den Hochmut ehren. Das alles ist ein Widerspruch, die Praxis zeigt es oft genug, dass Theorie, die man leicht lernt, weit von der Praxis ist entfernt. Den Splitter sah ich deutlich klar, der in des Bruders Auge war, und dabei hab ich vergessen den Balken, dir bei mir gesessen. Man urteilt hart und ohne Gnade, man geht mit Fleisch und Blut zu Rate. Wie oft ist es schon so gewesen, dass in der Praxis nicht zu lesen, von dem, was wir durchs Wort bezeugen, das muss uns tief, tief niederbeugen. Herr Jesus, gib, dass bei mir nie die Praxis fällt der Theorie. Amen.
Schon doch so dunkel unser Leben, als wenn kein Saft mehr in den Reben. Doch sollen wir nicht auf uns schauen,
Welt nicht geben, mich nicht sorgen.
Schäme deines Namens. Herr, du kennst den Glauben mein, du weißt, dass er oft ganz klein eines bleibt bestehen. Ich will den Weg der Welt nicht gehen, mich nichts auf der Erde hält. Jesus, nimm du das mein Leben. Ich möchte dir Dank ganz ergeben. Sei du allein in mir zu sehen, denn ich kann ohne dich nicht gehen. Glauben mein, du weißt, dass er oft ganz klein eines bleibt bestehen. Ich will den Weg der Welt nicht gehen, mich nicht auf der Erde hält. Ich bin nicht mehr von dieser Welt. Herr, lass mich ein Leuchter sein, strahlen dass es viele sehen und auf den Weg mit dir dann gehen. Ich, der Welt gestorben bin, dies ist mein ewiger Gewinn.
Wir wollen fortfahren in unserer Betrachtung des ersten Petrusbriefes. Wir haben gestern gehört, gestern Abend, von diesem kostbaren Eckstein, von dem Herrn Jesus, dem Fundament der Gemeinde, dem Fundament dieses geistlichen Tempelbaus, in dem der lebendige Gott verehrt wird, der auf der Erde ja die alleinige Wohnstätte Gottes ist, die Gemeinde, der heilige Tempel. Und dass wir ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches, heiliges Priestertum sein sollen. Das hat uns der Apostel Petrus vor Augen gestellt in dem gestern betrachteten Abschnitt. Und heute Morgen fahren wir fort ab Vers 11 in 1. Petrus 2. Ich lese die ersten beiden Verse. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Also zunächst einmal spricht der Apostel Petrus noch einmal die Gläubigen als Gäste und Fremdlinge an. Wir haben schon gesagt, das ist ein wirkliches Thema, das sich durchzieht durch diesen Brief. Es ist schon in Vers 1 des ersten Kapitels enthalten, die Fremdlinge in der Zerstreuung. Und deswegen möchte ich noch einmal auf eine Bibelstelle eingehen, die dieses Thema der Fremdlingschaft näher beleuchtet. Und das finden wir in Hebräer 11, wo es um den ersten Fremdling geht, der so ganz bewusst als solcher auch in der Bibel bezeichnet wird. Und das ist ja Abraham. Abraham, der in dem verheißenen Land als Fremdling lebt. Und das ist ja durchaus auch anwendbar auf uns. Als gläubige Christen dürfen wir wissen, wir sind die Erben dieser Welt. Wir werden einmal unter unserem Herrscher Jesus Christus über diese Welt, über diese Erde regieren dürfen. Aber jetzt leben wir in diesem verheißenen Land als Fremdlinge. Rechtlos, Außenseiter, solche, die verachtet werden, die für nichts geachtet werden. Genau wie unser Herr Jesus auch. Ihm gehört die ganze Welt, alles ist ihm untertan. Aber als er in die Welt kam, da verachtete ihn die Welt und hat ihn verworfen. Und das ist dieser Weg der Fremdlingschaft. Wir wollen es einmal lesen in Hebräer 11, was dazu steht, ab Vers 13. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereit. Ja, ein ganz wunderbarer Abschnitt, der uns das so deutlich macht. Wir dürfen auch wissen, wir haben die Verheißung, einmal in der Herrlichkeit mit Christus zu sein, und wir werden mit Christus regieren. Aber jetzt erst einmal sind wir aufgefordert zu einem Wandel im Glauben in einer feindseligen Umgebung. Wir haben das, was wir einmal erhalten werden, noch nicht empfangen, sondern wir sind sozusagen in dem Land der Verheißung Außenseiter. Nur geduldet, bestenfalls geduldet, oftmals verfolgt. Wir erinnern uns, dass der Apostel Paulus im 2. Timotheusbrief sagt, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung erleiden. Natürlich ist es nicht immer blutige Verfolgung. Ja, das beginnt mit dem Spott, mit der Ausgrenzung, mit dem Druck, mit solchen Dingen, wie es viele gläubige Eltern in den Schulen erleben, wenn sie ihre Kinder bewahren wollen vor der Verführung und dem Übel, was da zum Teil verkündet wird, dass sie einfach ausgegrenzt werden und sogar dafür ins Gefängnis gehen müssen, auch bei uns heutzutage wieder. Also das ist das Los der Fremdlingschaft. Wir haben kein Bürgerrecht. Das ist ja etwas Schönes, wenn man in einem Land Bürgerrecht hat. Ja, dann ist man sozusagen in einer gewissen Weise geschützt. Man ist ein geachtetes Vollmitglied der Gemeinschaft, hat ein Mitspracherecht, hat bestimmte Möglichkeiten einzuwirken. Und all das wird dem Gast, dem Fremdling normalerweise nicht gewährt. Also das wäre bei uns heute der Asylant. Ja, das ist jemand Rechtloses. Der lebt sozusagen nur von der Gnade des Staates, der ihn aufnimmt und manchmal auch nur widerwillig aufnimmt. Ja, und das ist eigentlich so dieses Bild. Asylant, das wäre die Übersetzung von Fremdling heute. Und dann sehen wir auch, was für ein Status das ist. Und es ist einfach wichtig, dass wir diesen Sinn und das Gute daran verstehen. Normalerweise, wenn wir fleischlich denken, dann ärgern wir uns dran und denken uns, ach, könnte ich nur sein wie die anderen. Ja, so hat ja Israel gedacht. Wir wollen sein wie die Heidenvölker. Wir wollen auch so sein. Wir wollen uns anpassen. Dann gibt es wenigstens keine solchen Schwierigkeiten. Aber das ist der falsche Weg. Sondern wir müssen wissen, das gehört zu unserem himmlischen Erbteil. Diejenigen, die die Herrlichkeit einmal erben sollen und regieren sollen, die müssen vorher leiden und unten durchgehen. Das gehört dazu. Und deswegen ist diese Fremdlingschaft ein Vorrecht, wenn wir das geistlich richtig verstehen. Es ist ein Vorrecht, dass wir verspottet werden, dass wir ausgegrenzt werden, dass wir nicht ernst genommen werden von vielen Weltmenschen, weil wir so anders sind. Und es wurde immer schon den Christen vorgehalten, dass sie so andersartig, so frömmelnd, so himmelssehnsüchtig sind und hier auf der Erde gar nicht so richtig mitmachen bei dem, dass man das Leben genießt. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist das Motto derer, die keine ewige Hoffnung haben. Und wir haben eine ewige Hoffnung. Und deswegen machen wir nicht mit. Das sagt der Apostel Petrus später in diesem heillosen Schlamm und diesem Sündentreiben. Und deswegen hasst uns die Welt. Weil wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, dann sind wir nicht nur Fremdlinge und Außenseiter, sondern wir sind auch solche, die etwas von der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes widerspiegeln. Und da sagt ja der Herr Jesus selber, sie hassen mich, weil ich überführe sie von ihren Sünden. Und das wollen die Sünder nicht gerne, dass ein Mensch durch seinen gerechten Lebenswandel, durch seinen geheiligten Lebenswandel, ihre eigene Sünde ihnen in Erinnerung ruft. Denn sie wissen es ja im tiefsten ihres Herzens, dass es nicht richtig ist, zu lügen und zu stehlen und zu betrügen und zu lästern. Das wissen sie ja. Und daran werden sie erinnert, wenn sie einen klar lebenden Christen sehen. Also es ist notwendig, dass wir diese Fremdlingschaft, diesen Wandel als Fremdlinge ganz bewusst und freudig auf uns nehmen. Das Herrliche ist, wir haben eine Heimat. Und diese Heimat ist unendlich besser und schöner als das Land, in dem wir jetzt unseren Wandel führen müssen. Es ist die himmlische Herrlichkeitsheimat. Und das ist eben genau der Punkt, wir suchen unsere Lebensverwirklichung nicht mehr auf der Erde. In der Offenbarung ist die Rede von den Gerichten Gottes, die die treffen, die auf der Erde wohnen. Und dabei, das hat eine besondere Bedeutung, das sind die, die praktisch ihre Heimat, ihre Lebenswurzeln, ihre Existenzwurzeln im Irdischen haben. Das ist der Sünder, der Weltmensch. Aber wir haben unsere Lebenswurzeln, unsere Existenz im Himmlischen. Und das muss sich auch in unserem Lebenswandel hier auf der Erde zeigen. Das ist eigentlich der Sinn dieser Dinge. Wir suchen auch ein Vaterland. Wir sind nicht zufrieden mit dem, aus dem wir ausgegangen sind. Das ist die Welt. Mit ihren Sünden, mit ihrem Schmutz, mit ihrer Rebellion. Wir wollen nicht zurückkehren dorthin, wo wir hergekommen sind. Für Abraham wäre es eine Katastrophe gewesen, wenn er nach Ur in Chaldäa zurückgekehrt wäre. Das war das Land des Götzendienstes, wo seine Verwandten die Götzen angebetet haben. Ja. Damit hätte er seine ganze Berufung und alles aufgegeben. Nein, Abraham blieb in dem Land der Fremdlingschaft und er hat bezeugt, dass er nach einer himmlischen Heimat trachte. Für Abraham war das eine Verheißung, die geknüpft war an Christus, an den Messias, an seinen Samen, seinen Nachkommen. Für uns ist diese Verheißung viel, viel realer geworden. Wir wissen um den Herrn Jesus, der aus dem Himmel auf die Erde kam und wieder in den Himmel zurückgegangen ist und der uns eine Stätte bereitet. Und diese himmlische Heimstätte, die sollten wir beständig im Blick haben, solange wir hier als Fremdlinge auf der Erde leben. Dann können wir auch die Lasten dieser Fremdlingschaft freudig tragen. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Wir haben unser Bürgerrecht nicht auf der Erde. Philipper 3, auch das wollen wir noch mit hineinnehmen und uns daran erinnern, eine ganz wichtige Stelle. Vers 17. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Eine ganz wichtige Bibelstelle, sollten wir immer wieder uns vor Augen führen und drüber nachdenken. Hier wird auch ganz deutlich gesagt, es gibt heute in der Christenheit viele, viele Leute, falsche Christen, Namenschristen bloße, die haben tatsächlich ihre Heimat auf der Erde. Sie sind irdisch gesinnt. Sie wollen den Weg der Selbstverleugnung, der Kreuzesnachfolge nicht mitgehen. Und das ist ein Kennzeichen derer, die im Grund gar keine Erben des Heils sind, sondern die ihr Heimat tatsächlich auf der Erde haben, ihr Bürgerrecht auf der Erde haben. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und wenn wir das wissen, dass alle unsere Hoffnungen, alle unsere Erwartungen an den Herrn Jesus gebunden sind, der im Himmel ist, zur Rechten Gottes, dann trachten wir auch nach dem, was im Himmel ist, Kolosser 3. Nicht nach dem, was auf Erden ist. Und dann können wir diese Fremdlingschaft verwirklichen, dass wir das Zukünftige im Blick haben. Das kennzeichnet den gläubigen Christen. Natürlich haben wir schon in der Gegenwart Segen und Frieden. Wir werden getragen und getröstet. Und doch sagt der Apostel Paulus, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hofften, dann wären wir die elendesten der Menschen. Das Letzte, die wirkliche Verheißung dessen, was uns geschenkt ist, bezieht sich auf die Zukunft. Es bezieht sich auf die himmlische Herrlichkeit, auf die Ewigkeit und nicht auf diese Zeit. Und so sollten wir auch leben, dass wir die Dinge dieser Zeit nur als Vorletztes nehmen, nicht als Letztes. Das kennzeichnet den wirklich Ungläubigen, dass ihm diese Welt und die Dinge dieser Welt das Höchste sind. Er weiß nichts Höheres. Und das ist schrecklich. Also wir haben unsere Heimat und unser Bürgerrecht in den Himmeln. Und das möchte ich noch erwähnen, dass es da einfach auch einen Tausch gibt, einen Zusammenhang, und den finden wir in Epheser 2. Dort haben wir auch diesen Begriff des Fremdlings, und zwar genau andersrum. Da lesen wir Epheser 2, Vers 12, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremden Bündnissen der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Und dann heißt es in Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Versteht ihr, irgendwo müssen wir Fremdlinge sein. Als wir noch in der Welt waren und in der Sünde gelebt haben, da waren wir Fremdlinge den göttlichen Verheißungen und ausgeschlossen vom himmlischen Bürgerrecht. Und in dem Moment, wo wir den Herrn Jesus angenommen haben, jetzt sind wir Fremdlinge in Bezug auf die Erde. Und wir sind in gewisser Weise auch ausgeschlossen von den irdischen Verheißungen, denen die Menschen nachjagen. Erfolg, Wohlstand, Reichtum, Macht, Ansehen, alles das, diese Götzen dieser Welt, das zählt für uns nicht mehr. Und da dürfen wir froh sein, dass wir einst waren, wir Fremdlinge gegenüber Gott und Gottes Verheißung. Und das war ein schrecklicher Zustand. Und nun sind wir Bürger, Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen. Und dass wir deswegen dann Fremdlinge in der Welt sein sollen, das sollten wir freudig auf uns nehmen. Wir haben einen guten Tausch gemacht. Durch Gottes Gnade durften wir das. Also das nochmal so zum Thema Fremdlingschaft, das einfach sehr wichtig ist, das immer wieder im ersten Petrusbrief uns begegnet. Ich möchte auch zu dem zweiten Halbteil dieses Verses noch etwas Ausführlicheres sagen. In diesem Vers lesen wir ja auch, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und auch das ist, denke ich, ein Punkt, den wir noch etwas mehr beleuchten sollten. Wir haben das schon erwähnt. Der Apostel Petrus sagt im zweiten Brief, das Verderben ist in der Welt aufgrund der Begierden. Was heißt denn eigentlich Begierde? Begierde bedeutet, ich will unbedingt etwas für mich haben, und zwar um jeden Preis. Begierde nach Geld zum Beispiel, nach Reichtum. Ich will viel Geld haben, koste es, was es wolle, egal auf welchem Weg. Das ist Begierde. Der Mensch ist geschaffen mit Bedürfnissen. Das ist eigentlich etwas, was Gott in ihn hineingelegt hat. Er braucht zum Beispiel Essen, er braucht Schlaf, er braucht Ruhe ab und zu. Solche Dinge, das sind Bedürfnisse. Aber Begierden, das ist etwas, was mit der Sünde zu tun hat, dass nämlich ein Mensch seine Bedürfnisse unbedingt, und zwar auf Kosten von Gottes Gebot und auf Kosten seines Nächsten, erfüllen will. Und das sehen wir in der Welt, das ist genau die Not der Welt. Ja? Das fängt schon an bei den kleinen Kindern, wenn zwei Kinder zusammen sind und haben wollen beide ein Spielzeug. Ja? Ich will das unbedingt für mich haben. Nein, ich hatte es zuerst. Und dann haut der eine den anderen und dann geht es los. Und dann ist Streit und Sünde und Böses da. Warum? Weil will das unbedingt und man will es dem anderen nicht geben. Man will es unbedingt für sich selber haben. Jetzt sofort. Und das ist Begierde. Und Begierde ist etwas Schlimmes, etwas, was uns zur Sünde treibt. Und deswegen, wenn wir gläubig geworden sind, wenn wir Kinder Gottes sind, dann müssen wir die Begierden, da gibt es verschiedene Dinge, hier heißt es, wir sollen uns ihrer enthalten. An anderer Stelle lesen wir, wir sollen sie töten, wir sollen sie verleugnen. Warum? Weil sie uns letztlich immer wieder in die Opposition, den Gegensatz gegen Gott treiben. Gott weiß um unsere Bedürfnisse. Es ist ja nicht so, dass Gott uns nichts gönnen würde, dass Gott uns verhungern lassen will. Nein, überhaupt nicht. Aber wenn ich mir mein Essen zum Raube nehme und meinen Bruder neben mir deswegen beraube, damit ich genug zu essen habe, dann ist es böse. Wenn ich dagegen wirklich auf Gott vertraue, dann vertraue ich einfach, dass er meine wirklichen Bedürfnisse zur rechten Zeit stillen wird. Und das wird er 100% tun. Und deswegen ist es auch Unrecht für ein Kind Gottes, den Begierden zu folgen, weil dann tut man so. Und das ist die Haltung des Sünders. Ich bin schließlich hier letztlich alleine auf der Welt, der sich um mich kümmert. Wenn ich mich nicht um mich kümmere, wer kümmert sich sonst um mich? Also kämpfe ich für meine Interessen und ich setze mich durch gegen den anderen. Und ein Kind Gottes, das um die Versorgung und Güte des Vaters weiß, kann so nicht handeln. Es weiß, Ich bin nicht berufen, mich selber durchzusetzen und durchzuboxen und meine Begierden zu erfüllen, sondern ich darf warten, dass mein himmlischer Vater meine Bedürfnisse, das, was ich nötig habe, mir schenkt. Und zwar auf einem guten und gerechten Weg. Da muss ich niemanden betrügen, niemanden bestehlen, niemanden übervorteilen. Und das ist genau der Punkt, wenn ein gläubiger Christ seinen fleischlichen Begierden noch nachgeht, dann gibt er in gewisser Weise Zeugnis gegen Gott. Ja, mein Gott versorgt mich nicht genügend, jetzt muss ich mich selber drum kümmern. Stimmt doch nicht. Ist nicht wahr. Ja? Aber wir warten manchmal nicht. Wir sind manchmal nicht geneigt, Gott zu vertrauen, sondern wollen uns selber helfen. Und das ist genau der Punkt, wo der Apostel Petrus sagt, davon sollt ihr euch fernhalten, das sollt ihr verleugnen. Und wiederum finde ich das so interessant, wie diese Aussagen so genau hineingreifen, auch in die Aussagen der Paulusbriefe. Wir wollen uns einfach da mal zu diesem Kampf Fleisch gegen Geist, Begierden gegen Geist etwas anschauen aus dem Galaterbrief. Dort finden wir das ja etwas ausführlicher behandelt. Galater 5, Vers 16 und 17, daran erinnert diese Stelle. Da sagt der Apostel Paulus, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches oder die Begierden des Fleisches, ist also das gleiche Wort hier, nicht vollbringen, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also wir müssen als gläubige Christen einfach damit rechnen, wir haben unser Fleisch noch an uns. Wir sind nicht 100% Geist, das wäre wunderschön, aber so hat es Gott nicht gemacht. Er hat das Fleisch in unserem Leben gelassen und wir müssen uns damit auseinandersetzen und müssen lernen, es durch Christus zu überwinden, durch den Geist Gottes zu überwinden. Das ist Gottes Schule für uns. Und das Fleisch hat diese Begierden. Es wird immer schauen, dass es eigensüchtig nach seinen eigenen Begierden trachtet. Auf Kosten Gottes, letztlich im Ungehorsam gegen Gott. Aber wenn wir dem Geist Gottes folgen, dann werden wir diese Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Und das ist genau unser Problem, dass wir in bestimmten Punkten, in Versuchungssituationen, eher unserem Fleisch folgen als dem Geist Gottes. Und dann kommen wir in Sünde, dann verstricken wir uns, dann kommen wir in Probleme. Und das zeigt uns auch hier dieses Wort, ein fleischlicher Gläubiger, ein Gläubiger, der immer wieder seinem Fleisch folgt und es nicht in den Tod gibt, das ist ein innerlich zerrissener, hin- und hergeworfener, kraftloser Gläubiger, der keinen klaren Wandel führen kann. Er will das Gute, er ist ja ein wiedergeborenes Kind Gottes. Ja, der Geist in ihm will, aber das Fleisch kämpft dagegen. Und solange er dem Fleisch Raum gibt, wird er immer wieder schmerzliche Niederlagen in seinem Glaubensleben erleiden. Und das ist ja etwas, was wir alles erfahren haben und immer wieder auch erfahren, wenn wir dem Fleisch Raum geben. Das ist auch nicht so, dass man sagen kann, jetzt habe ich das Fleisch für immer besiegt, jetzt weiß ich, wie man im Geist wandelt und das bleibt jetzt immer so. Ja, sondern wir merken, manchmal wandeln wir vielleicht Wochen und Monate im Geist und dann kommt eine Versuchungssituation, da geraten wir ins Fleisch und ja, das Fleisch ist immer noch das Gleiche. Ja. Das verändert sich ja nicht, das verbessert sich nicht. Wir müssen es im Tod halten, wir müssen es ausschalten in unserem geistlichen Leben, wenn wir Sieg und beständige Frucht für den Herrn haben wollen. Also das ist wichtig, dass wir das verstehen. Dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist, der ist unvermeidlich. Aber der Herr Jesus will uns den Sieg schenken. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, sagt der Apostel Paulus. Ja? Viele Gläubige müssen leider mehr von Niederlagen erzählen. Ja? Die haben diesen Sieg noch nicht wirklich ergriffen. Worin liegt dieser Sieg? Nun, ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, in Vers 24 in Galater 5 gezeigt, da heißt es ja, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Ich kann das jetzt hier nicht ausführlicher ausführen. Ich habe drüben auf dem Tisch eine Broschüre liegen mit Christus gekreuzigt und auferweckt. Da wird Römer 6 und diese ganzen Stellen ausführlicher behandelt. Wer möchte, kann das ja vielleicht sich mitnehmen. Aber es geht um eine Sache, die in Römer 6 ganz besonders ausführlich beschrieben ist, nämlich eigentlich sind wir unserer Glaubensstellung nach schon mit Christus gekreuzigt und dem fleischlichen Begierden gestorben. Das ist nicht etwas, was wir machen müssten. Wir können auch unser Fleisch nicht selber kreuzigen. Das geht gar nicht. Wir sind ja mit ihm ein Stück weit verwachsen. Ja? Aber Christus hat, als er am Kreuz starb, auch unser Fleisch, unseren alten Menschen mitgenommen. Ja, Römer 6, vielleicht ein Kernvers, daraus wollen wir doch noch uns anschauen, weil das so wichtig ist. Römer 6, da heißt es in Vers 6, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Ja, also das Kreuz Christi ist nicht nur von zentraler Bedeutung für unsere Erlösung, dass Christus für uns gestorben ist, für unsere Schuld und Sünde, sondern für unser Leben im Sieg, für unser Überwinderleben als Heilige ist es ganz entscheidend, dass wir verstehen, wir sind mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben, auferweckt und in die Himmelswelt versetzt, ihr Lieben. Ist uns das bewusst? Ja, es ist also so, dass letztlich, weil der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist, da sind wir mit gestorben. Das fühlen wir nicht, das spüren wir nicht, wir würden das gerne spüren. Das müssen wir im Glauben ergreifen. Das ist eine Realität, die genauso passiert ist, genauso im Glauben ergriffen werden muss, wie die Tatsache, dass Jesus Christus für meine Schuld gestorben ist am Kreuz. Ja, das spüre ich ja auch nicht. Das sehe ich nicht in einer Vision, sondern das glaube ich, weil das Wort Gottes es mir zusagt. Und genauso sagt das Wort Gottes mir zu, ich bin mitgekreuzigt. Galater 2,20, einer meiner Lieblingsverse, ganz wichtig, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und das heißt gestorben. Und doch lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist dieses herrliche Bewusstsein, wo auch unsere Heiligung, unser Sieg nicht von uns abhängt, sondern von Christus und seiner Auferstehungskraft. Das ist unser Sieg. Nicht nur, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, das setzt sozusagen unser Fleisch geistlich gesehen außer Wirksamkeit, es schaltet es ein Stück aus, sondern auch, dass wir mit Christus auferweckt sind zu einem neuen Leben. Auch das steht in Römer 6. Und das ist die Grundlage unseres Sieges, der Sieg des Herrn. Anders kann es auch gar nicht sein. Ja? Also wenn wir ein Siegesleben führen wollen, die Sünde überwinden wollen, fleischliche Gebundenheit, dann indem wir im Glauben damit rechnen, wir sind mit Christus gestorben, gekreuzigt, gestorben und auferweckt. Ich lese nochmal Vers 11 aus Römer 6, das ist auch ein Schlüssel. Also auch ihr haltet euch selbst dafür oder rechnet damit, könnte man auch sagen, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist also dieser Schlüssel des geistlichen Überwinderlebens. Und darum geht es, wenn es heißt, wir haben unser Fleisch gekreuzigt samt seinen Lüsten und Begierden. So bekommen wir Sieg über das Fleisch und seine Begierden. Ja, ich weiß nicht, wollt ihr noch ein Lied singen lassen? Ist vielleicht wieder an der Zeit, ja? Schön. Ja. Wir wollen dann übergehen zu dem nächsten Vers, der diesen Gedanken fortführt. Also wir haben gelesen, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Also es ist ganz klar, die Gläubigen konnten sozusagen durch ihre Gesinnung und ihren Lebenswandel viele Heiden nicht überzeugen, sondern im Gegenteil, das war ein Anstoß. Was eben etwas ganz Heikles damals war und manchmal auch heute noch, was zu vielen Verleumdungen der ersten Gläubigen geführt hat, war die Tatsache, dass sie die abergläubische Verehrung des Kaisers und der jeweiligen Stadt- und Staatsgötter verweigert haben. Das war eine ganz brisante Sache, ja. Die Heiden waren ja der Meinung, dass sie eben zum Beispiel Athen stand unter dem Schutz einer bestimmten Zahl von Göttern. Darunter war die Artemis zum Beispiel, auch bei Ephesus und andere. Und wenn man diesen Göttern nicht jedes Mal opferte, und zwar möglichst die ganze Stadt, alle Bevölkerung, dann wurden diese Götter zornig und haben zum Beispiel Missernten geschickt oder Krankheiten, Seuchen, irgendwelche Dinge. Ja? Und das war sozusagen die patriotische Pflicht aller Griechen und römischen Bürger, jeweils den Kaiser, der als Gott verehrt wurde, im Opfer zu bringen, ihn zu verehren und die entsprechenden Schutzgötter. Und jetzt kamen die Christen und haben gesagt, wir haben uns zu dem lebendigen, wahren Gott bekehrt, wir kennen nur einen Kyrios und nur einen Soter, das heißt nur einen Herrn und nur einen Retter, nämlich Jesus Christus. Kyrios und Soter, Herr und Retter, waren aber Titel des Kaisers. Unter denen wurde der Kaiser verehrt als Gott. Und damit entstand natürlich eine ganz explosive Situation. Ja, diese ehemaligen Heiden, die sich da bekehrt hatten zu dem Herrn Jesus, die wurden von den anderen Heiden als Abtrünnige angesehen, als Verräter, als solche, die ihr Gemeinwesen schädigten dadurch, dass sie den alten Göttern nicht mehr opferten. Und wehe, dann kam irgendeine Missernte oder eine Dürre oder sonst etwas. Das wurde dann den Christen in die Schuhe geschoben. Und dazu kamen dann noch solche Dinge, dass zum Beispiel die dann behauptet haben, ja, die Christen opfern bei ihrer Eucharistie, bei ihrer Abendmahlsfeier Kinder und trinken ihr Blut. Ja, solche Gerüchte gab es immer wieder. Die wurden von Leuten bewusst geschürt und die führten dann zum Teil zu schlimmen Verfolgungen. Entweder dass der Pöbel, die Meute, aufgehetzt wurde, wie wir das auch sehen zum Teil in der Apostelgeschichte, oder aber, dass von oben, von der Obrigkeit her, die praktisch als Verbrecher dargestellt wurden. Also das ist der Hintergrund von dem, was der Apostel Petrus hier sagt. Die Heiden verleumden euch als Übeltäter, die hängen euch alle möglichen Dinge nach. Aber es gab eine Möglichkeit, um solche bösen Verleumdungen und Gerüchte zu widerlegen. Und das gilt auch, wenn einzelne Menschen uns Böses wollen. Ich weiß, wie schwierig das ist. Wir haben selber in der Nachbarschaft solche Leute, ja, die uns verleumden und feindselig gesinnt sind, die uns nicht grüßen. Ja, und was sagt denn die Bibel? Was sollen wir denn tun? Freundlich sein, gute Werke tun. Einfach ihnen Gutes tun, ihnen Liebe erweisen. Das entwaffnet, ja, das entwaffnet total. Ich finde es wunderschön. Immer mal wieder liest man auch von der Missionsarbeit unter den Moslems Dinge, die wir uns fast gar nicht vorstellen können. Dass zum Beispiel ein fanatischer Moslem zu einem bekehrten Moslem, einem Missionar kommt und sagt, ich werde dich töten, du hast den Abfall vom Islam gelehrt, und bedroht ihn und beschimpft ihn. Und derjenige reagiert mit Liebe und Freundlichkeit. Und er kommt wieder und schimpft wieder. Und irgendwann plötzlich bekehrt sich dieser fanatische Feind der Christen und dann bezeugt er, das hat mich so entwaffnet, dass du mir Liebe erwiesen hast, obwohl ich dich bedroht und geschlagen habe. Ja, da habe ich gemerkt, euer Gott ist der wahre Gott. Versteht ihr? Also praktizierte Güte und Liebe, Freundlichkeit, Böses mit Gutem vergelten, das haut die Leute um. Um es mal so zu sagen. Es erschüttert sie, weil das sind sie nicht gewöhnt. Ja? Normal ist, wenn der eine mir Böses tut, dann tue ich ihm doppelt so viel Böses zurück. Das ist der Lauf der Welt. Ja? Und wenn jemand so ganz anders reagieren kann, dann sind die Leute fassungslos und merken, hier ist etwas passiert mit dem anderen. Ja? Der lebt ja gar nicht mehr so wie wir. Ja? Und genau diese Sache, das sagt der Geist Gottes den Gläubigen nicht nur damals. Das ist der Weg, wie ihr unter einer skeptischen, zum Teil wütenden, feindseligen Heidenschar Menschen doch überzeugen könnt und Menschen Zeugnis geben könnt. Vielleicht zuallererst mal durch unsere Taten, bevor unsere Worte angenommen werden. Ja, das ist manchmal so. Auch zum Beispiel bei den Arbeitskollegen. Ja, da ist es oft so, die testen erstmal, was macht denn der wirklich, bevor sie seinen Worten vielleicht Glauben schenken. Ja, und wenn da bei den Tests durchfällst, dann ist es schwierig, Zeugnis zu geben. Ja, also das sind so Dinge, da steckt eine ganz wichtige Wahrheit und Weisheit dahinter. Führt einen guten Wandel unter den Heiden. Wandel heißt ja immer tagtägliches, praktisches Leben. Ja. Der Wandel ist unser Test. Wir haben ja vorher das Gedicht gehört. Ja? Der Wandel ist unser Test. Nicht das, was wir sonntags darstellen, ja? Sondern das, wie wir im Alltag, im Stress, wenn dann plötzlich eine Maschine kaputt geht und alles und der Meister tobt und schimpft und alles geht durcheinander, dann sind wir gefragt. Ja? Dann ist das Zeugnis gefragt. Bleiben wir ruhig. Ja? Und solche Dinge, dass wir zum Beispiel Menschen Gutes tun, auch die Unterordnung und die Obrigkeit wird ja nachher erwähnt, dass wir zum Beispiel Vorgesetzte respektvoll behandeln, ja, ihnen eine Hilfe sind, statt sie, ihnen noch ein Bein zu stellen und sie in Schwierigkeiten zu bringen. Das sind so Dinge, da müssen dann die Heiden, auch die Feinde zugeben, die Gläubigen haben etwas. Ja, das können wir nicht leugnen. Dazu zählt auch zum Beispiel die Hilfe für Menschen, die in soziale Not geraten sind. Zum Beispiel im Hinduismus, da ist es ja so, da gilt das Gesetz des Karma. Das heißt, wenn du krank und arm bist und vielleicht Lepra hast, dann ist es die Frucht deiner bösen Taten in einem vorherigen Leben. Und wehe, jemand hilft dem. Damit verdirbt er ja sozusagen diese Wiedergutmachung. Der muss ja sein Karma, sein schlechtes Karma abarbeiten, ja. Er muss das ausgleichen. Deswegen muss er arm und krank sein. Und wenn ihm jemand dabei helfen würde und seine Not lindern würde, dann würde er das Karma im nächsten Leben wieder abarbeiten müssen, ja. Das ist also eine teuflische Religion, die sagt, wenn einer im Elend ist und schreit um Hilfe, lass ihn liegen. Er ist selber schuld. Die Götter haben es nicht anders gewollt. Genau dasselbe mit dem Islam, ja. Wenn Allah es eben gibt, dass jemand behindert ist oder krank ist oder so, dann ist es eben der Zorn Allahs und dann mache ich ja mich schuldig, wenn ich dem noch helfe. Ja? Und deswegen ist es zum Beispiel immer schon ein starkes Zeugnis gewesen, dass die Gläubigen nicht nur ihren eigenen Armen und Schwachen und Kranken geholfen haben, sondern auch anderen, den Heiden um sie herum. Und das ist etwas, das rührt das Herz ein Stück an. Es zeigt etwas von der Liebe Gottes. Wir dürfen das nicht nur predigen, dass Gott alle Menschen ein Stück auch liebt und allen Menschen das Heil anbietet, sondern wir müssen das einfach auch ein Stück leben. Und das sind diese guten Werke. Heute sind es manchmal andere Dinge als früher. Ja? Heute haben wir im Westen nicht so sehr materielle Armut und Not, aber zum Beispiel sich Zeit zu nehmen, bloß mal jemandem zuzuhören. Oder solche Dinge, was wir zum Beispiel auch schon erlebt haben, dass wir einfach irgendwelchen anderen Leuten sagen, du, wenn du mal in Schwierigkeiten bist und dein eines Kind krank wird, dann nehmen wir die anderen Kinder. Ja, du kannst einfach auf uns zählen, wir helfen dir da. Ja, das sind so Dinge. Oder auch, ja, heute oftmals auch das sich kümmern um Angehörige, da Menschen zu entlasten, weil die ja manchmal da wirklich in Schwierigkeiten kommen, wenn sie zum Beispiel ihre Eltern pflegen müssen und gleichzeitig berufstätig sind und so weiter. Es gibt also heute neue Situationen, wo wir auch wieder gute Werke tun können. Ein so gutes Werk ist auch zum Beispiel Pflegekinder nehmen. Ich kenne manche christliche Familien, die haben sich bereit erklärt, Kinder in die Kurzzeitpflege zu nehmen. Das sind ja oft ganz schreckliche Fälle, wenn die Eltern zum Beispiel drogensüchtig sind oder der Vater die Mutter verprügelt hat und das Kind gefährdet ist, dann kommt das Jugendamt und sagt, morgen kommt ein Fünfjähriges oder ein kleiner Säugling, muss auf unbestimmte Zeit versorgt werden. Und ich kenne eben auch Menschen, die haben da wirklich für solche Kinder oft Monate, Jahre sorgen können, haben ihnen Bibelverse beigebracht, haben ihnen einfach die Liebe Gottes nahegebracht. Sie wussten, irgendwann müssen die wieder weg. Aber diese Kinder haben etwas mitbekommen von der Liebe Gottes und von der Barmherzigkeit Gottes. Und man kann hoffen, dass das dann auch mal später Frucht bringt. Also das sind natürlich heute so gute Werke. Ja, man kann sich da Gedanken machen, was könnten wir tun in unserer Nachbarschaft, in unserer Umgebung, um Menschen zu dienen und die Liebe Gottes ihnen nahezubringen. Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte dazu einen grundlegenden Abschnitt nochmal auch lesen, und der steht in Titus 2. Das mit den guten Werken hat eine größere Bedeutung, als wir denken. Es nimmt auch in der Lehre der Schrift eine durchaus wichtige Bedeutung an. Und dass die katholische Kirche da ein völlig falsches Bild von guten Werken geschaffen hat, mit denen man sich das Heil verdienen kann, das darf uns nicht irritieren, ja. Die Bibel lehrt uns, dass wir gute Werke tun sollen aus Dankbarkeit für das empfangene Heil, ja. Und da sollen wir sehr wohl aktiv und fruchtbringend sein. Ich lese Titus 2 ab Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Das ist also wieder der Abschnitt, den wir gerade vorher betrachtet haben, die Begierden verleugnen. Und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Diese sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Erinnere sie, dass sie den Regierenden und Obrigkeiten sich unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alles Sanftmut erweisen. Und dann später noch, Vers 8, glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Ja, also nur mal, um die Betonung hier deutlich zu machen, ja. Also der Apostel Paulus zeigt, das ist nichts Unwichtiges, nicht ein Randbereich unseres christlichen Lebens, sondern eigentlich etwas recht Wichtiges. Gute Werke tun, als Zeugnis für Gott. Und das ist eben der Punkt, als Eigentumsvolk für den Herrn Jesus sollen wir ihn ehren, indem wir seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Gesinnung nach außen tragen, indem wir anderen Menschen, auch bösen Menschen, Gutes erweisen. Einfach ihnen helfen, ihnen etwas Gutes tun. Wir hatten auch mal die Gelegenheit einer Nachbarin, die uns sehr oft angegiftet hat und viel Mühe gemacht hat. Und dann haben wir ihr einfach mal Wäschetrockner geschenkt, nachdem wir einen neuen kaufen mussten. Ja. Und ich habe auch gedacht, ja, hoffentlich jedes Mal, wenn sie Wäschetrocknen gegangen ist, hat sie sich ein bisschen mit dran erinnert. Das hat vielleicht mit auch dazu beigetragen, dass dann die Spannungen etwas weniger wurden. Aber egal, selbst wenn derjenige das gar nicht anerkennt, trotzdem ist es ein Zeugnis für Gottes Güte, wenn wir solche guten Werke tun. Ja, es ist schon angeklungen, auch in dem Titus, dazu gehört auch die Haltung zur Obrigkeit. Nun, wenn wir anschauen, wie schaut denn die Welt zu ihrer Obrigkeit, wie steht sie zu ihr, dann sehen wir da, ein durchaus zwiespältiges Verhalten. Ja, manchmal sind die Menschen fanatische Anhänger von irgendwelchen Führern und unterwerfen sich ihnen willig und gehorchen mit Übereifer. Aber sehr oft finden wir auch Rebellion gegen die Obrigkeit. Ja, die Obrigkeit wird ganz leicht verlästert. Das fängt ja ganz unten an bei unseren Lehrern und bei unseren Chefs, den Meistern im Betrieb. Ja, dort fängt ja die Obrigkeit an. Das sind alle die, die über uns gestellt sind, die Autorität haben. Und was sagt denn die Bibel? Die Bibel sagt, Gott ist die Quelle aller Autorität und Gott hat eine Obrigkeit eingesetzt. Warum denn das? Warum haben wir eine Obrigkeit nötig? Wisst ihr, wenn jeder Mensch von Natur aus gut wäre und das Gute wollte, bräuchten wir keine Obrigkeit. Die Obrigkeit ist nötig, weil der Mensch ein Sünder und ein Rebell ist, ein Egoist, der, wenn er nicht in seine Grenzen gewiesen wird, beständig auf Kosten der anderen bloß für sich selber arbeitet und für sich selber handelt. Ja? Und deswegen brauchen wir eine Obrigkeit. Einen Meister, der zum Beispiel guckt, dass die Arbeiter auch wirklich das machen, was sie tun sollen und wofür sie bezahlt werden. Ja? und der Meister dann mal nicht da ist, dann zeigt sich, wie unsere Haltung zur Obrigkeit ist. Ja? Ich hoffe, dass die gläubigen Christen dann so weiterarbeiten wie vorher. Gar kein Unterschied, oder? Unser Meister ist ja immer da. Versteht ihr? Daran kann man auch etwas sehen. Und die anderen sagen, ach, jetzt erstmal den Schraubenschlüssel fallen lassen und eine extra Tasse Kaffee trinken. Ja? Wir können jetzt ja eine Pause machen. Es passt niemand auf, es sieht niemand, dass wir jetzt gerade nicht arbeiten. Versteht ihr? Und solche Dinge, es geht weiter. Und da muss ich auch selber immer wieder aufpassen, ja, dass man geneigt ist, über die Obrigkeit ganz schön zu lästern. Nun, es ist ganz klar, wir haben zum Teil eine Obrigkeit, die unweise und gottlos handelt. Das muss man leider so sagen, ja. Nur, als der Apostel Paulus und der Apostel Petrus diese Dinge schrieben von dem Ehren der Obrigkeit, da war Nero an der Macht und es war vielleicht der schlimmste Diktator des Altertums, ein Verrückter, der wirklich furchtbare Dinge tat, sodass also seine heidnischen Kollegen ihn dann irgendwann mal den Tod gewünscht haben. Und trotzdem sagt das Wort Gottes, ehre den Kaiser. Du kannst nicht über ihn spotten, lästern, ihn runtermachen. Und das tun leider viele Menschen heute mit unserer demokratisch gewählten Obrigkeit. Ja. Und das ist nicht recht. Das heißt nicht, dass wir nicht vom biblischen Standpunkt auch bemerken sollten und auch sagen können, dass manches, was die Obrigkeit tut, nicht mit den Maßstäben Gottes übereinstimmt. Aber dennoch schulden wir der Obrigkeit zwei Dinge. A, Respekt und B, Gehorsam in all den Dingen, wo sie die Ordnung im Auftrag Gottes aufrechterhält. Wir schulden keinen bedingungslosen Gehorsam. Das ist auch wichtig, dass wir diese Botschaft berücksichtigen, die eben auch der Apostel Petrus in der Apostelgeschichte 4 so deutlich zum Ausdruck bringt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn also die Obrigkeit etwas verlangt, was gegen Gott und gegen Gottes Gebote ist, dann dürfen wir ihr gar nicht gehorchen. Aber das ist die einzige Ausnahme. Ja? Wenn die Obrigkeit uns bestimmte Dinge auferlegt im Hinblick auf Steuern oder auf Verkehrsregeln oder auf andere Dinge, dann können wir nicht einfach sagen, nein, das machen wir nicht. Ja? Das geht nicht. Ja? Wir sind gehorsam schuldig bis zu dem Punkt, wo wirklich die göttlichen Ordnungen angetastet werden und wir verleitet werden würden, gegen Gott zu sündigen, wenn wir der Obrigkeit folgen. Das geht nicht. Und damit drücken wir auch aus, was im Römerbrief, Römer 13, ganz grundlegend gesagt ist. Ich wollte es auch nochmal uns in Erinnerung rufen. Das ist ja der Lehrabschnitt, der am ausführlichsten über unser Verhältnis zur Obrigkeit aussagt. Römer 13, ab Vers 1. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Also das ist wichtig, dass wir der Obrigkeit gehorchen, letztlich weil wir Gott gehorchen wollen. Und dass wir die Obrigkeit ehren, das heißt ihr respektvoll gegenübertreten. Auch dort, wo wir zum Beispiel sagen müssen, das ist falsch, ist immer noch eine Frage, wie wir das sagen. Es ist immer noch eine Frage, wie wir über den Bundeskanzler, über den Bundespräsidenten, über unseren Chef im Betrieb, über den Ministerpräsidenten reden. Wir dürfen nicht abschätzig reden, lächerlich machen, spotten. All das ist eigentlich Sünde für Christen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, der das, auch das öffentliche Zeugnis der Gläubigen wirklich beeinträchtigen kann. Wir sollen solche sein, die letztlich auch als Stützen der menschlichen Ordnung gesehen. Als loyale Staatsbürger, die nicht Rebellion betreiben, die nicht chaotisch, anarchisch sind, die nicht bloß ihre eigenen Sonderinteressen vertreten. Das ist auch ein wichtiges Zeugnis. Vers 15 und 16, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Er weist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Also der Wille Gottes ist, dass wir durch Gutes tun, durch das Zeugnis unseres Handelns diese Vorurteile, diese falschen Vorstellungen der Menschen um uns herum zum Schweigen bringen. Es ist manchmal erstaunlich, was die Menschen von gläubigen Christen alles glauben. Also das Erste ist mal, dass sie schon mal sagen, wenn man zum Beispiel die Frau nur Röcke trägt, ach, das ist bestimmt in der Sekte. Ja, das ist, kommt irgendwie ganz natürlich. Und dann muss man erstmal erklären, nein, nein, wir sind in keiner Sekte, ja, wir sind evangelische Christen. Wir glauben an die Bibel, an den Herrn Jesus Christus. Aber wie gesagt, die Worte alleine nutzen nichts. Aber wenn Sie über Jahre sehen, das sind hilfsbereite Nachbarn, ja, die sind auch anständig, die Kinder sind anständig gekleidet, die sind fleißig in der Schule, solche Dinge über die Jahre weg, sagen die Leute, naja, also so ganz abartig können die ja auch nicht sein. Ja? Also unsere Erfahrung sagt uns was anderes als die Vorurteile, die da so verbreitet werden. Das ist eine Hilfe, dass also auch in einer schwierigen Situation das Zeugnis der Gläubigen dann auch irgendwo angenommen wird. Und auch das ist ein Punkt, wo wir wissen müssen, wenn wir jetzt zum Beispiel so evangelistische Einsätze machen, wie heute Nachmittag, dann geben wir Zeugnis und sagen auch ganz klar von der Erlösung des Herrn weiter, ohne dass die Menschen uns jetzt vorher beobachten könnten oder etwas von unseren Taten mitbekommen. Das segnet Gott auch, das kann auch ein Weg sein. Aber wir müssen wissen, in unserer Umgebung, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, ja, da läuft es anders. Da gucken die Leute erstmal. Und da braucht es auch im Regelfall das Zeugnis der Werke, damit die Vorurteile, die die Leute vielleicht uns gegenüber haben, überwunden werden und sozusagen eine Brücke gebaut wird, über die wir dann auch das Zeugnis des Wortes rüberbringen können zu den anderen Menschen. Ja, und da brauchen wir Weisheit, dass wir spüren, ist es jetzt an der Zeit, vielleicht schon relativ am Anfang, wenn wir in einer neuen Arbeitsstelle sind, den Kollegen auch wirklich Zeugnis zu geben, ja, weil dass wir sagen, dass wir Christen sind, das sollten wir sowieso von vornherein tun, ja, aber es ist die Frage, wann ist die Zeit da zu einem wirklichen, inhaltlichen, ausführlicheren Zeugnis über den Herrn, ja, und es kann sein, der ein oder andere muss dazu erstmal vielleicht ein Jahr mit mir zusammenleben und zusammenarbeiten. Also zumindest müssen wir das berücksichtigen, dass unsere guten Werke da vielleicht manchmal erst manche Unwissenheit und Vorurteile beiseite räumen müssen, bevor wir Gehör haben. Und diese ganzen Dinge sollen wir nicht in einem knechtischen Geist tun. Das ist jetzt wieder so eine Sache, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Da habe ich gestern schon darüber gesprochen, wie soll unser Lebenswandel geführt werden? In welcher Haltung? Nicht als unwillige Knechte, die sagen, ich muss ja heilig leben, ich muss ja die Gebote halten, ich würde auch am liebsten mit den Weltmenschen manches mitmachen, aber ich darf's nicht. Ja, das ist ein katastrophales Zeugnis. Ja, das ist gar kein Zeugnis. Sondern wir sollen als Freie, freiwillig und bewusst heilig leben. Freiwillig und bewusst für unseren Herrn, zum Beispiel bösen Leuten Gutes tun. Solche segnen, die uns fluchen, die uns verleumden, die uns übel wollen. Ja, das sollen wir freiwillig tun, aus einem Geist der Freiheit, der Liebe, der Freude und der Dankbarkeit heraus. Das ist ein starkes Zeugnis. Nicht, wenn wir es gezwungen tun. Das ist wichtig. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch in dieser Freiheit die Gefahr der Zügellosigkeit. Ja? Das ist das Problem. Nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen. Ja? Also das sehen wir auch im Galaterbrief. Das ist interessant, dass dieser Abschnitt viele Bezüge zum Galaterbrief enthält. In Galater 5 heißt es ja auch, in Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Schaut, und da ist eine Gefahr angesprochen. Wir können sagen, ja, wir sind ja frei. Wir sind ja nicht irgendeinem Gesetz unterworfen. Wir können ja ruhig auch ein bisschen bei diesem oder jenem mitmachen. Ja, was weiß ich, rauchen oder ein bisschen Alkohol trinken, mit den Kollegen mal so ein kleines Festchen feiern. Ja, wir sind doch frei. Aber da ist diese Warnung Die Freiheit ist uns gegeben, um im Heiligen Geist Gott zu dienen. Die Freiheit ist nicht gegeben, dass wir unserem Fleisch Raum geben, unseren Begierden, dass wir weltförmig leben und sündigen. Das ist oft die falsche Haltung, die heute bei den modernen Christen, den sogenannten, diesen Christen des breiten Weges herrscht. Ich habe Freiheit, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich kann ruhig auch mal so ein paar Sachen von der Welt mitmachen. Da sündige ich noch lange nicht, da mein himmlischer Papa, der freut sich daran. Solche Dinge kann man da hören, das ist grauenvoll. Ja, also eine wirkliche Verkehrung der biblischen Lehre und der biblischen Wahrheit, dass die Menschen die Gottesfurcht verlassen und ihre Freiheit als Deckmantel für wirkliche Bosheit nehmen. Dass sie mitmachen mit den Sünden der Welt. Und damit zerstören sie das christliche Zeugnis, das Evangeliumszeugnis. Ja? Also da wird ganz klar dagegen sich ausgesprochen, es wird diese Balance gewahrt. Wir sind frei, wir sind nicht unter Gesetz, wir sind nicht gedrückte Knechte, sondern wir sind Kinder Gottes, die freiwillig aber auch Knechte Gottes, Sklaven sind. Ja? Gleichzeitig Kinder und Sklaven. Ja, wir dienen dem Vater in völliger Unterwerfung, weil wir um seine Liebe und Gnade wissen, weil er ein so guter Herr ist. Ja, ist kein Widerspruch. Kind und Sklave zugleich. Ja, Kind Gottes und Sklave des Herrn Jesus Christus. Der Apostel Paulus hat es als seine Ehrenbezeichnung immer wieder erwähnt. Apostel Jesu Christi, Sklave. Ja, ein Leibeigener, der nicht sich selbst gehört, der in allem den Willen seines Herrn tut. Und so sollen auch wir als Sklaven oder Knechte Gottes handeln. Also wie gesagt, der Gedanke ist hier der Gedanke der Leibeigenschaft. Ja, ich habe das ja gestern erwähnt, glaube ich. Gestern war es, der Sklave hatte keinen freien Willen. Der hatte 24 Stunden Dienst. Und genauso sind wir. Ja, aber freiwillig, von Herzen, aus Liebe zu unserem himmlischen Vater. Er weist jedermann Achtung. Auch so eine Sache. Wir sind schon manchmal geneigt, also ich muss es bei mir auch sagen, manche Menschen etwas ärgerlich, spöttisch zu betrachten und ihnen die Achtung zu verweigern. Aber jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Jeder Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen worden. Da müssen wir uns immer wieder mal dran erinnern. Auch solche, die das völlig missbrauchen und ein Ärgernis sind, ja, trotzdem eine gewisse Achtung, ein Respekt als Gottes Geschöpf hat jeder Mensch von uns zu erwarten. Ja, ist ganz wichtig. Liebt die Bruderschaft. Also die Gläubigen sollen der besondere Gegenstand unserer Liebe sein. Alle wiedergeborenen Kinder Gottes. Fürchtet Gott. Die Ehrfurcht vor Gott soll in allem unser Handeln durchziehen und leiten und ehrt den König. Das heißt, gebt ihm den Respekt, den er in seiner Stellung und um seiner Stellung willen verdient hat. Also das, da geht es um unsere Herzenshaltung. Und diese Herzenshaltung ist letztlich ausgerichtet auf die Furcht Gottes. Und von der Furcht Gottes, von der Ehrfurcht vor Gott her, ergibt sich das Verhältnis zu den verschiedenen Menschen um uns herum. Ja? Wir wollen jedermann respektieren, weil er Gottes Geschöpf ist. Wir wollen die Obrigkeit ehren, weil sie von Gott eingesetzt ist. Wir wollen die Bruderschaft lieben, weil sie sind von Gott gezeugt, wie wir auch. Alles kommt von Gott her und wir ehren Gott, wenn wir so leben. Möge uns der Herr dazu Gnade schenken. Ja, ich möchte zum Abschluss noch zum Gebet einladen. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für die Lehre deines Wortes. Wir danken dir dafür, dass du uns auch ermahnst und unterweist, wie wir ein Zeugnis sein können unter einer gleichgültigen und manchmal auch feindseligen Umgebung von Weltmenschen, die oft Vorurteile gegen uns haben, die uns oft ablehnen. Herr, und du hast uns darauf hingewiesen, dass wir durch gute Werke und durch einen vorbildlichen Wandel auch ein Zeugnis sein können, das Menschenherzen öffnet für dich. Gib du dazu Gnade und hilf uns in unserer jeweiligen Lebenssituation zu erkennen, wo wir da auch wirklich eine Möglichkeit haben, dir zu dienen durch gute Werke auch an Ungläubigen. Lass uns aber auch untereinander wirklich Liebe und Hilfsbereitschaft zeigen, Herr, und in den verschiedenen Situationen, dass die Ungläubigen auch merken, dass die Gotteskinder sich untereinander lieb haben und helfen. Herr, so lass uns auch in der Haltung zur Obrigkeit ein Vorbild sein, dass wir da auch wirklich die Ehrfurcht vor dir in den Mittelpunkt stellen. Danke, dass du uns diese Ermahnung gegeben hast. Lass sie uns umsetzen in deiner Gnade. Gib du Segen, dass wir wirklich für dich Zeugnis geben in Mut und Freimütigkeit mit Wort und Tat. Und schenke du noch Frucht, dass noch Menschen, auch in unserem Abendland, wo die Situation so schwer geworden ist und der Boden so steinig geworden ist, sich noch echt bekehren und durchdringen zum ewigen Leben. Wir bitten dich auch besonders für den Einsatz heute Nachmittag, auch für die anderen evangelistischen Einsätze, die im Rahmen dieser Freizeit geplant sind, dass du wirkst durch deinen Geist, dass du Segen und Gelingen schenkst, Ewigkeitsfrucht erretteter Seelen. Wir danken dir und wollen dir alle Ehre geben. Amen. Amen.
Es wäre gut, dass unser Herzenswunsch so immer näher zu dem Herrn, ja? Ziemlich näher. Gott ist auch bereit, dass sie auch immer in die Nähe Gottes sind. Ist abhängig von uns, sind wir bereit? Wollen wir das? Das ist die Frage für uns. Wir sind Gott dankbar für das Wort, das wir jetzt auch gehört haben. Wir wollen auch weiter beten, dann möchte Gott auch Bruder Rudolf unterwegs nach Hause bewahren und in seinem Dienst viel Kraft, Mut, Freude geben. Er hat einen besonderen Dienst. Das geht oft gegen die ganze Irrlehre, was heutzutage so verbreitet ist. Da braucht man sehr viel Kraft, Mut, Weisheit, von oben da gerade zu stehen. Ich möchte Gott ihm Kraft geben und ins Gebet auch mitnehmen. Um 12 Uhr haben wir dann Mittagessen, dann treffen wir uns im Speiseraum. Nachmittag um 15 Uhr hier im Raum, dass wir uns vorbereiten zum Einsatz auf die Klinik. Mittwoch und Donnerstag Tut mir wirklich leid, aber ich muss nach Bernstadt zum Missionshaus fahren. Einige Sachen sind zum Erledigen. Aber Bruder Konstantin ist da. Er kann das sehr gut machen, noch besser. Er soll bleiben hier. Deswegen wollen wir gemeinsam in diesem Dienst viel mehr da sein und tun. Und die Brüder sind da, mithelfen. Ja, das wäre gut auch sein. Ja, dann soweit. Ich schlage vor, dass ich aufstehe und ich mit Gebeten auch schließe. Ja, lieber unser Vater im Himmel, du hast auch heute uns so reichlich gespeist. Du hast zu unseren Herzen gesprochen. Wenn unsere Herzen offen waren, dann haben wir auch viel aufgenommen. Und das wird nie zu viel sein, immer wieder sich prüfen lassen, alles noch lassen, sich reinigen, heiligen und ein Vorbild, dass wir als Fremdlinge auf dieser Erde sollen sein. Unsere Bürgerschaft ist droben und hilf uns auch leben. Erhör uns und bleib mit uns. Bewahr auch Bruder Rudolf unterwegs nach Hause. Kannst auch ihm viel Kraft und Mut geben und Weisheit in seinem Dienst. Erhör uns. Bleib mit uns. Wir wollen auf dich vertrauen. Mit dir gehen, dir treu, gehorsam folgen. Amen.